Er will Fußballprofi werden. Und tatsächlich, die Sportzeitungen seines Landes sind schon auf ihn aufmerksam geworden. 20 Jahre jung, schnell, geschickt am Ball, torgefährlich. Hat die Unimannschaft zur Meisterschaft geführt. Es sieht gut aus. Es winkt die große Karriere. Eines Tages nach dem Training spürt er Schmerzen im Knie. Wahrscheinlich die Belastung, denkt er sich, das wird schon wieder. Aber die Schmerzen gehen nicht weg. Er muss sich zum ersten Mal mitten im Spiel auswechseln lassen. Der Arzt schaut sich das Knie an. Er entdeckt 2, 3 kleine graue Flecken unterhalb der Kniescheibe. Ein Hautabstrich wird gemacht. 2 Tage später die niederschmetternde Diagnose. Es ist Lepra. Sie müssen sich sofort in Behandlung begeben, sagt der Arzt. Am besten gleich auf die Lepra-Insel Sorgto. Warten Sie nicht zu lange, verabschieden Sie sich von Ihrer Familie, kommen Sie in 3 Tagen wieder, ich werde alles in die Wege leiten. 5 Tage später wartet der Arzt immer noch. Der junge Mann ist spurlos verschwunden. Niemand weiß, wo er ist. Erst Monate später findet ihn seine Mutter auf der Lepra-Insel. Sie wartet im Besuchszimmer auf ihn. Er kommt auf Krücken. Eine dunkle Sonnenbrille verdeckt die Augen. Mein Sohn! Sie will ihn umarmen, doch er wehrt ab. Mutter, nein! Geh weg, ich habe Lepra. Warum bist du gekommen? Du bist mein Sohn! Aber schau doch, Mutter, schau mich doch an. Hier steht nicht mehr der Sohn, den du kennst. Langsam nimmt er die Brille ab. Schau doch, wie die Krankheit mich entstellt hat, wie hässlich ich bin. Ein Krüppel. Schau dir doch die Kranken hier auf der Insel an. Wir sind für unsere Familien doch so gut wie gestorben. Alle haben Abscheu vor uns. Alle haben nur Abscheu vor uns. Wenn Sie Ihre Bibel zur Hand haben, dann möchte ich Sie einladen, mit mir das Matthäusevangelium aufzuschlagen. Matthäus Kapitel 8. Matthäusevangelium Kapitel 8. Ja, die Zeit ist eine andere und die Krankheit wahrscheinlich nicht genau die gleiche. Und doch ähneln sich die Schicksale. Denn auch der Mensch, dem wir hier in den ersten 4 Versen von Matthäus 8 begegnen, wird sich sein Leben anders vorgestellt haben. Auch er wird Träume und Ziele im Leben gehabt haben. Auch er hat die Familie verlassen. Auch er ist ein Krüppel, ein Ausgestoßener, unrein. Aber die Geschichte beginnt nicht mit ihm. Sie beginnt mit Jesus und dem Volk. Matthäus 8, ab Vers 1. Als er, Jesus, aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Wir springen hier mitten hinein in dieses Buch, mitten hinein in die Geschichte, die Matthäus seit dem ersten Kapitel dieses Evangeliums erzählt. Die Geschichte vom Ursprung, die Geschichte vom Stammbaum, von der Familie Jesu, des Sohnes Abrahams, des Sohnes Davids. Mit anderen Worten, die Geschichte vom Ursprung, vom Stammbaum, von der Familie des lang ersehnten, verheißenen Sohnes, des Friedensfürsten, des wahren Königs von Israel, der gekommen ist, um sein Reich aufzurichten. Tut Buße, sagt dieser König, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und dann steigt er auf einen Berg und verkündigt das Gesetz dieses Reiches, wie die Menschen in diesem Reich leben. Es ist die wahrscheinlich bemerkenswerteste und zugleich radikalste Predigt aller Zeiten. Aber jetzt ist die Predigt vorbei. Und was macht Jesus? Er steigt herab. Herab vom Berg, herab von dieser Predigt, herab von dem Ideal des Reiches Gottes, das er soeben aufgezeigt hat. Hinab ins Tal, hinab in die Niederungen, hinab in den Alltag. Die erste gute Nachricht in dieser Geschichte lautet: Jesus ist herabgekommen. Er ist nicht sitzen geblieben da oben auf dem Berg und hat gesagt, jetzt macht mal. Er ist nicht sitzen geblieben und hat sich feiern und bewundern lassen. Jesus ist herabgekommen. Umringt von einer großen Menge. Denn die Menschen sind beeindruckt. Nie haben sie jemanden so reden gehört. Kapitel 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Menschen sind beeindruckt und sie scharen zu Jesus. Wie viele werden es gewesen sein? Hunderte? Tausende? Es ist auf alle Fälle eine beeindruckende Szene, die sich uns hier am Anfang von Kapitel 8 bietet. Jesus, der Mann der Stunde. Jesus, der neue Hoffnungsträger, der die Massen anzieht. Man spürt förmlich die Spannung, die in der Luft liegt. Was wird jetzt passieren? Nach dieser Predigt? Und mitten hinein in das Staunen, in die Aufbruchsstimmung, platzt der Vers 2. Die Kamera, die soeben noch die Menge eingefangen hat, schwenkt um auf eine einzelne Person. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich nachvollziehen können, was hier passiert. Wir haben gerade eben gelesen, dass Jesus umringt ist von Menschenmassen. Und hier kommt ein Aussätziger. Mit anderen Worten, jemand, der gesellschaftlich geächtet ist, der gefürchtet und verachtet wird, weil er an einer hoch ansteckenden, todbringenden Krankheit leidet und der jeden, mit dem er in Berührung kommt, auf der Stelle verunreinigt. Sogar die gleiche Luft zu atmen ist ein Problem. Das ist Aussatz. Für die Juden ein Gottesurteil, eine Strafe, ein Symbol für Sünde. Und das bedeutet, dass diese allererste Aktion, die wir hier lesen von diesem Aussätzigen, dass diese Aktion sehr bedeutsam ist, sehr mutig ist, weil davon auszugehen ist, dass sehr viele, die dort waren an diesem Tag, nicht besonders erfreut gewesen sein werden, dass er kommt. Dass er sich möglicherweise so manches wird hat anhören lassen. Warum bist du hier? Willst du uns alle verunreinigen? Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Manchmal ist es nicht leicht, zu Jesus zu kommen. Der Aussätzige hätte gute Gründe finden können, nicht zu kommen. Die Meinung der anderen. Was werden sie sagen? Was werden sie denken, wenn ich zu diesem Jesus gehe? Die eigene Unwürdigkeit. Ich soll zu diesem Jesus gehen? In diesem Zustand? Er wird mich niemals annehmen. der eigene Stolz. Ich will mich von niemandem abhängig machen. Ich will nicht auf die Barmherzigkeit von irgendjemandem angewiesen sein. Ich schaffe es alleine. Die eigene Bequemlichkeit. Es ist zu viel Aufwand. Es kostet zu viel. Das Opfer ist zu groß. Vielleicht später mal. Aber nicht jetzt. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. Der Aussätzige kommt. Er kommt, weil er zu diesem Jesus will. Mögen die anderen sagen oder denken, was sie wollen. Er will zu diesem Jesus. Aber er kommt nicht nur. Matthäus sagt, und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder. Es ist ein Akt der Ehrerbietung, ein Akt der Erniedrigung, ein Akt der Anbetung. Es ist das, was Menschen in der Bibel tun, wenn sie einem König begegnen, wenn sie Gott begegnen. Viele sind an diesem Tag in der Nähe von Jesus. Viele haben die Predigt gehört. Viele sind beeindruckt. Viele wollen nachfolgen. Einer kommt zu Jesus. Einer fällt nieder. Und das ist der Verachtete, der Ausgestoßene. Es ist der, der seine eigene Hilfsbedürftigkeit und zugleich die Macht und Position Jesu am klarsten von allen erkannt hat. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Der Mann zweifelt nicht, dass Jesus kann. Er glaubt, dass Jesus Macht hat, ihn zu reinigen. Er sagt nicht, wenn du es kannst, dann reinige mich. Er glaubt. Die eine Frage, die im Raum steht, ist, ob Jesus diese Macht auch für ihn einsetzen will. Für den Ausgestoßenen, für den Unreinen, für den Allerverachtetsten will Jesus auch den reinigen? Und als Menschen des 21. Jahrhunderts, die wir Jahrtausende von dieser Zeit und Kultur entfernt sind, fällt es uns so leicht, im Brustton der Überzeugung zu sagen, natürlich will Jesus. Warum sollte er denn nicht wollen? Und wir vergessen, zum einen, das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, was der Aussatz in der damaligen Zeit bedeutet hat, in der Gesellschaft. Und wir vergessen auch, wie sehr uns selbst genau diese Frage quälen kann. Vor allem, je mehr wir uns der eigenen Sündhaftigkeit bewusst werden. Herr, willst du? Willst du mich reinigen? Und der Teufel kommt und sagt, schau dich doch an. Schau doch, wie sündig du bist, wie du wieder versagt hast, genau an derselben Stelle zum 50.000. Mal. Und du glaubst, Gott will dich reinigen? Er will nicht. Du bist zu weit gegangen. Dieses Mal bist du zu weit gegangen. Gott ist böse auf dich. Herr, willst du? Verstehen Sie, es ist die Frage nach dem Gottesbild. Es ist die Frage, was ist das für ein Gott, zu dem wir da kommen? Will er? Will er reinigen? Vers 3. Und er streckte die Hand aus. Es ist so leicht, hier schnell weiterzulesen, denn wir wollen ja weiter, wir wollen schnell, schnell zur Heilung. Aber Matthäus lässt uns nicht so schnell zur Heilung. Und ich lade Sie ein, einen Moment hier zu verweilen und die ganze Dramatik dieses Augenblicks zu spüren. Da liegt ein Mensch, ein Unreiner, der Allerverachtetste, der liegt im Staub vor Jesus und hat ihn gerade gebeten, ihn zu reinigen. Und die große Frage ist, was wird passieren? Wie wird Jesus reagieren? Und vor allem, wird er ihn tatsächlich berühren? Wird er ihn tatsächlich anfassen? Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an. Jesus berührt ihn. Es ist vielleicht das erste Mal in Jahren oder Jahrzehnten, dass dieser Mensch berührt wird. Dass er die Haut eines anderen Menschen auf seiner Haut spürt. Dass er nicht weggeschickt wird. Dass niemand zurückschreckt. Jesus berührt ihn. Gott berührt den Menschen. Gott kommt dem Menschen nahe. So wie damals, bevor die Sünde in die Welt gekommen ist. Die Trennung zwischen Mensch und Gott herbeiführt. So dass Gott an einem anderen Berg tausende von Jahren zuvor sagen muss, haltet euch fern von diesem Berg, damit ihr nicht sterbt. Aber hier, an einem anderen Berg, hat Gott durch Jesus eine Möglichkeit gefunden, um dem Menschen wieder nahe zu sein. Und die Berührung ist nicht tödlich, sondern sie bringt Heilung und Leben. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Wenn Sie alles von dieser Predigt vergessen, dann vergessen Sie das eine nicht. Jesus will. Er will. Er will uns reinigen. Das ist der Gott, zu dem wir kommen. Ein Gott, der will. Der sich sehnt danach, uns rein zu machen. Die Frage ist nicht, ob er will. Die Frage ist, ob wir wollen. Wollen wir? Wollen wir gereinigt werden? Ich weiß nicht, wo Sie momentan stehen. Ich weiß nicht, was Sie momentan von Gott oder der Bibel oder dem Glauben halten. Ich weiß nicht, was Sie in Ihrem Leben durchgemacht haben. Aber ich möchte Sie heute einladen. Kommen Sie zu diesem Jesus. Kommen Sie zu ihm. Warten Sie nicht länger. Er will Ihnen Reinheit geben. Er will Sie befreien von Schuld und von Sünde, von allem, was Sie belastet. Kommen Sie zu ihm. Er will reinigen. Und zwar nicht irgendwann. Wie heißt es hier? Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich, sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Es gibt Bitten, die wir an Gott richten, da wissen wir nicht genau, wie oder wann Gott antworten wird. Aber es gibt eine Bitte, da dürfen wir uns immer sicher sein, dass Gott sofort antworten wird, wenn wir mit aufrichtigem Herzen zu ihm kommen. Und das ist die Bitte um Reinigung. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Und an diesem Punkt könnte die Geschichte vorbei sein. Ein Kranker, ein Aussätziger, der Allerverachtetste ist zu Jesus gekommen, hat ihn um Reinigung gebeten. Jesus hat gesagt, ich will, hat ihn gereinigt. Der Mensch ist gesund. Ende. Und die Geschichte ist nicht vorbei. Und das, was jetzt kommt, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wir bisher gelesen haben. Jesus lässt ihn nicht einfach gehen. Er hat ihn Herr genannt. Jetzt kommt der Auftrag. Vers 4. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem. Es ist auf den ersten Blick ein seltsamer Auftrag. Ich meine, hier haben wir einen Menschen, der über Jahre, vielleicht Jahrzehnte an einer furchtbaren Krankheit gelitten hat und der soeben gesund geworden ist. Und er soll mit niemandem darüber sprechen? Niemandem davon erzählen? Im Ernst, Jesus? Warum denn nicht? Bist du ein Spielverderber? Aber Jesus ist ja noch nicht fertig. Und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat. Geh hin, zeige dich dem Priester, bring die Gabe. Warum? Weil das laut dem Gesetz der offizielle Weg war, um wieder vollständig in die Gesellschaft aufgenommen zu werden. Wenn der Verdacht bestand, dass jemand am Aussatz erkrankt war, dann musste er zum Priester gehen. Und genauso, wenn jemand glaubte, dass er vom Aussatz genesen war, musste er in den Tempel gehen, zum Priester, sich dort anschauen lassen. Und der Priester hat das Urteil verkündigt. Und nur so konnte ein Mensch wieder vollständig in die Gesellschaft aufgenommen werden. Mit anderen Worten, was Jesus hier sagt, ist, halte dich nicht auf, sondern geh. Und lass dich offiziell für rein erklären, damit das niemand anzweifeln kann. Damit niemand kommen kann und sagen, naja, das war dieser Jesus. Da wissen wir ja nicht so genau. Jesus ist kein Fiesling, der dem Mann die Freude über seine Heilung nicht gönnt. Er will sein Bestes. Er will sein Bestes. Die Frage ist dieser Mensch bereit, Jesus zu vertrauen? Ist er bereit, das zu tun, was Jesus sagt, auch wenn er es vielleicht nicht 100% versteht, wenn er es nicht 100% nachvollziehen kann? Wenn er vielleicht eigentlich selber vom Gefühl her was anderes machen würde gerne? Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin. Zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat. Und dann sagt Jesus noch etwas. Er sagt ihnen zum Zeugnis. Genau der gerade eben gesagt hat, sage es niemandem, sagt jetzt, Gib Zeugnis. Nicht mit Worten, sondern indem du das tust, was das Gesetz sagt. Geh hin, zeige dich dem Priester. Was meinen Sie, wie oft dieser Priester es erlebt hatte, dass ein vom Aussatz Gereinigter gekommen war? Wahrscheinlich nicht allzu oft, vielleicht sogar noch nie. Dieser Mensch bezeugt, Reinigung ist möglich, Heilung ist möglich. Aber wie? Bring die Gabe, sagt Jesus. Was ist das für eine Gabe? Wenn wir ins Alte Testament gehen, in 3. Mose 14, dann finden wir dort zwei Rituale, die jeder durchlaufen musste, der glaubte, vom Aussatz gereinigt worden zu sein. Das erste, zwei Vögel. Der eine wird geschlachtet und dann wird der lebende Vogel genommen und in das Blut des toten Vogels getaucht. Und dann wird das Blut auf den Gereinigten gesprengt. Und dann wird der lebende Vogel freigelassen. Und das Zweite, und vielleicht ist es genau das, was Jesus hier meint, denn es ist das, was der Aussätzige explizit selber bringen soll, verschiedene Dinge, unter anderem ein Lamm, das geschlachtet wird. Und dann wird das Blut genommen und auf das rechte Ohrläppchen und auf den rechten Daumen und auf die rechte Fußzehe des Gereinigten geschmiert. Es gibt Unterschiede zwischen diesen beiden Ritualen. Aber eine wichtige Gemeinsamkeit, nämlich dass das Blut des unschuldigen Opfers auf den Gereinigten übertragen wird. Und dann steht da im Text, und dann ist er rein. Und wir müssen keine hochstudierten Theologen sein, um zu erkennen, um was es hier geht. Was hier angedeutet wird, dass es hier um die tiefere Ebene geht. Darum, dass wahre Reinigung nur möglich ist durch das Blut des unschuldigen, stellvertretenden Opfers. Das ist es, was Reinigung möglich macht. Und das ist die Botschaft, das ist das Zeugnis, was dieser Mann geben soll. Weil Jesus eben nicht in erster Linie gekommen ist, um Aussätzige vom Aussatz zu befreien, sondern um Sünder von der Sünde zu reinigen. Das soll sein Zeugnis sein. Geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Und dann ist die Geschichte vorbei. Und wir sagen, Matthäus, was ist passiert? Wie ist es weitergegangen? Hat er das gemacht? Ist er hingegangen? Und Matthäus schweigt. Und ich glaube, er tut es ganz bewusst, weil er uns mit hineinholen will in diese Geschichte. Und uns vor die Frage stellen will, was hätte ich gemacht? Wie hätte ich reagiert in dieser Situation? Wäre ich gegangen? Hätte ich diesem Jesus vertraut? Es nicht besser gewusst? Nicht mein eigenes Ding gemacht? Wäre ich bereit gewesen, auf ihn zu hören? Denn eins ist klar: Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Die Geschichte von Sündern, von zutiefst unreinen Menschen. Und alle, die das noch verneinen wollen, die es verharmlosen wollen, die es irgendwie abtun wollen, die lade ich ein, noch einmal diese Predigt zu lesen, die direkt vor dieser Geschichte kommt. Selig sind die Armen im Geist. Selig sind die Friedfertigen. Selig sind die reinen Herzens sind. Selig sind die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder zürnt, der ist dem Gericht verfallen. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon die Ehe in seinem Herzen mit ihr gebrochen. Richtet nicht. Liebt eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Wir kommen ans Ende dieser Predigt. Und wenn wir wirklich ehrlich sind, dann müssen wir sagen, nein. So sind wir nicht. Und Matthäus sagt genau. Genau. Aber jetzt lies weiter. Denn direkt nach dieser Predigt kommt Heilung. Heilung. Zwei Kapitel lang Heilung. Weil es genau das ist, was du brauchst. Diese bessere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht, du kannst sie dir nicht selber machen. Du kannst sie nicht selber verdienen. Du kannst sie dir nur schenken lassen. Komm zu ihm. Anerkenne, wer er ist. Glaube an seine Macht. Vertraue darauf, dass er will. Und werde rein. Und dann geh hin. Mach dich auf den Weg. Beginne ein neues Leben mit diesem Jesus. Höre auf das, was er sagt. Vertraue ihm. Tu, was das Gesetz sagt. Nicht, um dir die Reinigung zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit dafür, dass du gereinigt bist. Und als Bestätigung dafür, dass die Reinigung nicht nur eine vorübergehende Sache war, sondern dass sie dauerhaft ist. Lebe durch ihn, durch seine Kraft. Zeige dich dem Priester. Lebe in seiner Gegenwart, in der Gegenwart dessen, der dich gereinigt hat, der für dich vor Gott eintritt. Bring die Gabe. Erinnere dich daran, was deine Reinigung gekostet hat. Bringe das Opfer deines Lebens. Gebt eure Leiber hin als ein lebendiges Opfer, sagt Paulus in Römer 12. Das soll dein Zeugnis sein. Und was für ein mächtiges Zeugnis ist das? Viel mächtiger als alles, was wir jemals sagen können. Gib Zeugnis, sagt Jesus. Er denkt schon wieder an die anderen. Denn da sind noch andere. So wie der Fußballspieler. Er sieht seine Mutter nie wieder. Sie stirbt, noch während er auf der Leprainsel ist. Dreimal versucht er sich das Leben zu nehmen. Aber dann kommt die Wende. Ein alter Mann, selbst leprakrank, sitzt an seinem Bett und sagt zu ihm: Zum Sterben hast du später noch Zeit. Versuch's mit Leben. Und dann fängt er an, ihm zu erzählen von dem, was ihm Hoffnung gegeben hat. Von diesem Jesus, der Frieden schenken kann, der rein machen kann. Und der neue Und der Mann gewinnt neuen Lebensmut, er schöpft neue Hoffnung. Er ist immer noch leprakrank. Aber seine Seele ist heil geworden. Das kann nur Jesus. Das kann nur Jesus. Und die gute Nachricht ist, er will es. Er will es tun. Die Frage ist, will ich? Wollen Sie? Ich möchte Sie einladen, dass wir jetzt mit diesem Jesus reden. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass dein Wort bezeugt, dass du willst, dass du uns reinmachen willst von aller Schuld. Danke, dass wir jederzeit zu dir kommen dürfen. Du weißt, wie es in uns drin aussieht. Du weißt, mit was wir zu kämpfen haben. Du kennst alle unsere Belastungen. Ich möchte dich bitten, dass du sie uns wegnimmst. Dass wir die Gewissheit haben dürfen, dass wir gereinigt sind, dass uns vergeben worden ist und dass wir dann hinausgehen können in ein neues Leben mit dir, ein Leben voller Vertrauen zu dir, weil wir wissen, weil wir erlebt haben, dass du es gut mit uns meinst. Ich bitte dich, hilf uns, ein solches Leben zu führen, das ein Zeugnis ist für viele andere Menschen da draußen, die Sehnsucht haben nach einem solchen Gott, der will. Hilf uns, dass wir diese Botschaft mit Worten, aber vor allem auch durch unser Leben hinaustragen können in diese dunkle Welt. Danke, dass du bei uns sein wirst und uns helfen wirst. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.